Heute, vor einem Jahr, hat sich für die Menschen in Israel alles geändert. Auch für Ofer Waldmann.
Meine Mutter hat mich geweckt und hat gesagt, weck die Kinder nicht, mach den Fernseher an, es ist Krieg.
Am 7. Oktober überfällt die Terrororganisation Hamas Israel. Bewaffnete Kämpfer durchdringen den 6 Meter hohen Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen, töten, vergewaltigen und entführen Menschen.
Ich kann mich an das erste Bild erinnern von einem Toyota-Pickup mit so einem Maschinengewehr der Hamas in einer israelischen Stadt. Und ich dachte so, Moment mal, was geht hier vor? Aber ich habe ebenfalls sofort verstanden, das ist jetzt keine weitere Runde, wie wir sie kennen, seit Jahrzehnten eigentlich, sondern das ist was anderes, das ist Krieg.
Ein Jahr später herrscht immer noch Krieg. Der Gazastreifen fast komplett zerstört. Tausende Menschen sind tot, viele Geiseln noch immer nicht frei. Israels Vorgehen wird scharf kritisiert. Und auch im Norden kämpft Israel gegen die Hisbollah im Libanon. Wir wollen heute darüber sprechen, wie der Angriff Israel verändert hat. Zwischen Raketen und Trauer, ein Jahr nach Kriegsbeginn in Israel.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine Nachricht vor und packen sie aus. Bei uns hört ihr Menschen, die von der Nachricht betroffen sind. Und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist noch dunkel, als DJ Artifex am Morgen des 7. Oktober 2023 beginnt aufzulegen. Beim Nova Musikfestival in der Negev-Wüste. Ungefähr eine Stunde lang spielt er, so erzählt er es später in einem Interview. Dann kommt der Producer des Festivals zu ihm und sagt, mach die Musik aus. Alarmstufe Rot. Raketenalarm. Er spielt in dem Moment genau diesen Song. Dann bricht er ihn mittendrin ab. Es ist 6.29 Uhr. Gegen 7 Uhr erreichen die Terroristen das Festivalgelände. Und heute stehen Angehörige der Toten und Verschleppten genau an diesem Ort und hören nochmal den Song, der letzte des Festivals war. Als er abbricht, an genau derselben Stelle wie vor einem Jahr, schweigen alle für eine Minute. Es ist nur eins der vielen Treffen, die es an diesem 7. Oktober, ein Jahr nach dem Terrorangriff in Israel, gibt. Das ganze Land erinnert an den Tag, der alles verändert hat. Und auch für Ofer ist er heute noch mal präsenter als sonst.
Ja, mein Name ist Ofer Waldmann. Ich lebe sowohl in Deutschland als auch in Israel und in Israel im Norden Israels. Ich bin Autor, Journalist, war lange Jahre Musiker, bin als Musiker nach Deutschland gekommen. Bin gerade auf einer Lesereise mit Sascha Marianne Salzmann. Wir lesen aus unserem Buch gleichzeitig, dass die ersten Tage, Wochen, Monate nach dem 7. Oktober 2023 thematisiert, wo wir uns Briefe gegenseitig geschickt haben.
Jetzt ist der 7. Oktober. Wie geht's dir heute?
Ja, man hat diesen Tag in dem Kalender gesehen und wusste, dass er schwierig wird. Aber also seit heute Morgen habe ich eigentlich erstmal die Nachrichten von einem Jahr angeschaut. So wie kleine Tropfen, ja. Die ersten Meldungen durchdrangen von den Angriffen der Hamas, von den Raketen. Wir hatten auch Alarm bei uns am Ort, obwohl wir im Norden wohnen. Ja, so wie quasi alle Grenzen, also erstmal die physischen Grenzen, die Grenze zwischen Gaza und Israel und dann auch die Grenzen des Vorstellbaren, des Gewissen, eine nach der anderen zusammengebrochen sind. Und dieses Gefühl kommt wieder hoch, heute ein Jahr später.
Mhm. Wo warst du damals?
Ich war zu Hause im Norden Israels mit meinen 3 Kindern und der Mutter. Und meine Mutter hat mich, also meine eigene Mutter hat mich geweckt und hat gesagt, weck die Kinder nicht, mach den Fernseher an, es ist Krieg. Und ich kann mich an das erste Bild erinnern von einem Toyota-Pickup mit so einem Maschinengewehr der Hamas in einer israelischen Stadt. Und ich dachte so, Moment mal, was geht hier vor? Aber ich habe ebenfalls sofort verstanden, das ist jetzt keine weitere Runde, wie wir sie kennen, seit Jahrzehnten eigentlich, sondern das ist was anderes, das ist Krieg.
Mhm. Was hat sich seitdem für dich verändert in diesem Jahr?
Das Zeitgefühl erstmal. Also ich kann mich kaum an eine Zeit vor dem 7. Oktober erinnern. Ich habe vorhin gesagt, dass die Grenzen des Vorstellbaren, des Gewissen gebrochen sind. Was ganz schnell klar war, wenn diejenigen, die für eine friedliche Koexistenz in der Region kämpfen, ganz schnell Gedanken finden und die das Unvorstellbare weiterhin unvorstellbar lassen, dann werden das andere tun. Wir haben gesehen, dass wir nicht dieses Privileg haben, tatenlos, wortlos zu bleiben, obwohl man das eigentlich möchte angesichts der Bilder des 7. Oktober, angesichts der Bilder des Krieges in Gaza, der Zerstörung und des Todes dort. Mhm. Denn wir sehen, dass im Schatten dieses Krieges auf beiden Seiten, sowohl unter radikalen Israelis als auch unter Radikalen anderswo, und ich ziehe hier überhaupt keinen Vergleich, aber wir sehen, dass die Radikalen auf allen Seiten ihre Wahnvision für die Region durchsetzen wollen. Und demgegenüber dürfen wir nicht stumm bleiben. Mhm. Und der Kampf darum, das hat dieses Jahr sehr geprägt.
Mhm. Du hast ja Kinder. Fragen die dich eigentlich manchmal, warum der Krieg weitergeht? Und wie erklärst du denen das?
Kinder gewöhnen sich sehr schnell an alles. Und es sind Kinder, die erstmal Corona durchgemacht haben. Dann haben diese Kinder ein Jahr lang die Proteste gegen die gegenwärtige Regierung erlebt, gegen die sogenannte Justizreform, die eigentlich keine war, sondern ein Staatsstreich von oben. Das heißt, ihre Normalität ist eine sehr chaotische Normalität. Mhm. Und das war ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Auseinandersetzung, dieses Kampfes, würde ich sagen, den Kindern zu sagen, das ist nicht normal, der Zustand des Krieges ist nicht normal. Also das nicht als Normalität zu akzeptieren. Aber natürlich, sie stellen Fragen, der Krieg dringt in ihre Träume ein. Das, was sie in der Schule aufgreifen, auf der Straße, durch Nachrichten, wir versuchen sie zu beschützen, das gelingt aber. Also ein Jahr lang kann man sie nicht davor beschützen. Aber wir versuchen ihnen gleichzeitig zu zeigen, dass wir dem gegenüber nicht machtlos ausgeliefert sind. Also dass wir dem nicht tatenlos gegenüberstehen, sondern dass wir versuchen, diese zerbrochene Welt zumindest wiederherzustellen, dass wir versuchen, dem Chaos etwas entgegenzusetzen, dass wir versuchen, gegen den Krieg, nicht im Krieg, sondern gegen den Krieg zu kämpfen.
Mhm. Und gleichzeitig ist er in eurem Alltag ja total präsent. Du hast in einem Interview, was du uns gegeben hast, im August ja erzählt, dass du zum Beispiel nur mit offenem Fenster Auto fährst, damit du jederzeit hörst, falls es einen Luftalarm gibt. Wo ist denn der Krieg sonst noch präsent für dich?
Ja, das ist also vor allem in den letzten Wochen seit der Eskalation im Süden Libanons und im Norden Israels sind wieder erneut vermehrt Raketeneinschläge bei uns in der Region. Also wir haben den Bunker wieder einsatzbereit gemacht. Wir haben viel Zeit in dem Bunker verbracht, vor allem in der Nacht, wo der Iran Israel angegriffen hat, wo unser Haus ganz ordentlich gewackelt hat. Das heißt, das Ohr, das die ganze Zeit nach dem Alarm sucht, das war ein Zeichen der ersten Wochen, Monate nach dem 7. Oktober, das ist wieder da, jetzt mit der Eskalation im Süden Libanons. Die Bilder der Geiseln, die überall hängen, die Bilder der Gefallenen, die Proteste, sowohl die Proteste von jüdisch-arabischen NGOs wie Standing Together, an denen wir uns als Familie ebenfalls beteiligen, die Proteste der Familien der Geiseln, die herzerreißend sind. All das ist allgegenwärtig in Israel.
Ofa ist in den letzten Wochen also wieder wachsamer geworden, verbringt mehr Zeit im Bunker. Das Gefühl, das er nach dem 7. Oktober hatte, das ist wieder präsenter. Und das geht vielen im Land, so sagt mein Kollege Julio.
Hallo, ich bin Julio Segador, ich bin Korrespondent hier im ARD-Studio in Tel Aviv und ja, seit einem Jahr leider Gottes Kriegsreporter, denn so lange geht der Krieg hier im Land.
Erinnern an diesen 7. Oktober findet auch statt, während der Krieg immer noch weitergeht. Wie machen das die Menschen in Israel heute?
Ja, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Erinnern. Das geht los mit Menschenketten, mit Fahrradkonvois. Ich habe heute, als ich in die Arbeit gefahren bin, Menschen gesehen, die hatten sich an Ampeln gekettet und den Mund zugeklebt, um eben an das Schicksal der Geiseln zu erinnern, die nach wie vor in der Hand der Hamas im Gazastreifen sind.
Wie erinnert die Regierung an diesen Tag?
Ja, sie erinnert mit einer Kabinettssitzung, die jetzt vorhin begonnen hat. Und diese Kabinettssitzung, die ist sozusagen als Gedenkveranstaltung umgewidmet worden. Aber das ist auch erst in letzter Minute erfolgt. Und das ist ja auch die Kritik vieler Menschen, vor allem der ganzen Angehörigen der Opfer und der Geiseln, die sagen, dass eben die Regierung nicht genügend daran erinnert, dass die Geiseln, die noch im Gazastreifen sind, denen wird nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet und dass die Regierung eher das Militärische sieht. Mhm. Und so ist es ja auch. Wir sind ja in einem ausgewachsenen Krieg, inzwischen ein Mehrfrontenkrieg. Und da ist zuletzt der Blick vom Gazastreifen schon weggerückt.
Ja, was wird denn noch getan, um die Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden, zu befreien?
Also die Antwort der Regierung lautet immer, mit militärischem Druck hoffen wir und werden wir die Geiseln frei bekommen. Aber das hat sich eigentlich schon in der Vergangenheit gezeigt, dass das wirklich nur ansatzweise möglich war, von den etwas mehr als 250 Geiseln, die entführt wurden vor einem Jahr, wurden mit militärischem Druck, also von der Armee, erst 8 befreit. 8. Mhm. Die meisten kamen ja frei im Rahmen dieser Waffenruhe, die es im vergangenen November gab. Da wurden Geiseln ausgetauscht gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Und ansonsten sind sehr, sehr viele Geiseln schon gestorben und manche sind bis heute in der Hand der Hamas.
Mhm. Gucken wir nochmal in den Gazastreifen zu den Menschen dort. Spielt der Tag heute eigentlich für die Zivilbevölkerung dort auch eine Rolle? Also auch wenn Israels Militäroperation da ja erst Tage später begonnen hat?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass dieser Tag auch für die Palästinenser im Gazastreifen eine Rolle spielt, weil das war eigentlich ihr letzter unbeschwerter Tag dort. Das darf man nicht vergessen. Die Militäraktion, die begann dann relativ schnell, eigentlich noch an dem Tag mit Beschuss, 20 Tage später dann die Bodenoffensive. Aber es war für viele Menschen wirklich der letzte Tag, wo sie unbeschwert waren. Ab da waren sie im Krieg und wenn man jetzt nach einem Jahr auf diesen Gazastreifen blickt, ich war ja häufig dort und die Bilder, die ich jetzt gesehen habe für einen Fernsehbeitrag, den ich gemacht habe, es ist furchtbar. Der Gazastreifen sieht aus wie, ich nehme den Vergleich, wie Dresden 1945, total zerbombt. Da ist die Lebensgrundlage für viele Menschen auf Jahre hinaus vernichtet worden. Fast 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind Flüchtlinge in der eigenen Heimat. Und klar, ich glaube, dass dieser Tag denen schon auch sehr, sehr nahe geht.
Mhm. Gucken wir auf Israels militärisches Vorgehen, nicht nur im Gazastreifen. Sie sind ja mittlerweile auch im Süden Libanons. Wie sieht das genau aus heute, ein Jahr danach?
Also es sieht so aus, dass wir eigentlich sehr, sehr heftigen Beschuss haben. Das hängt natürlich auch mit diesem Jahrestag zusammen. Aber aus dem Gazastreifen, ich habe es eben gesagt, aber auch im Norden, aus dem Norden, aus dem Libanon, kommt wirklich sehr, sehr heftiger Beschuss. So gleichzeitig haben wir die Meldungen, dass die israelischen Truppen im Gazastreifen sind, dass jetzt eine dritte Division noch ausgewählt wurde, die sich an dieser Bodenoffensive beteiligen soll. Also auch hier sehr, sehr heftige Kämpfe mit vielen Toten, inzwischen übrigens auch sehr vielen toten israelischen Soldaten. Wir bekommen hier die Meldungen auch. Und dann natürlich, das ist die ganz, ganz große Frage, die derzeit in diesen Tagen wirklich sich jeder stellt. Wie geht es weiter in der Konfrontation mit dem Iran? Mhm. Vor wenigen Tagen gab es ja 200 ballistische Raketen, die aus dem Iran abgefeuert wurden auf Israel. Und Benjamin Netanyahu, der Premier, der hat ja ganz klar gesagt, wer Israel so angreift, der wird dafür einen hohen Preis zahlen. Also es wird eine Vergeltung geben. Wann sie kommen wird und wie sie aussehen wird, das wissen wir nicht.
Wie blicken denn die Menschen in Israel auf das, was die Regierung gerade macht, jetzt ein Jahr nach dem Angriff?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also die Menschen etwa im Norden des Landes, die sagen, endlich gehen wir militärisch gegen die Hisbollah vor. Also die sind froh. Das sind aber auch die Menschen, die teilweise seit einem Jahr nicht mehr in ihren Häusern und Wohnungen sind, die vertrieben wurden, die Flüchtlinge sind in irgendwelchen Hotels und die haben immer gesagt, militärisch ging man in Gaza vor, aber den Norden hat man vergessen. Die sind jetzt natürlich froh, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehen das genau umgekehrt. Dazu gehört auch die Gruppe der Angehörigen der Geiseln und der Opfer im Gazastreifen und die sagen eben, mein Gott, wir blicken auf ein Jahr voller Krieg und voller Terror. Es gibt keine Vereinbarung mit der Hamas, dass unsere Lieben freikommen. Und wir hatten ja vor wenigen Tagen hier das jüdische Neujahrsfest. Und das war so ein Moment auch, wo sehr viele, ähnlich wie wir an Silvester und an Neujahr, erstmal den Blick nach hinten richten. Wie war das vergangene Jahr? Es war geprägt von Terror und von Krieg. Und man blickt nach vorne in die Zukunft, stellt sich die Frage, wie wird das neue Jahr werden? Das sind sehr, sehr viele sehr, sehr pessimistisch, weil sie eben sagen, naja, wir stehen jetzt in einem Mehrfrontenkrieg. Die Lage hat sich verschlechtert und die Aussichten und die Perspektiven für die Zukunft, die sind nicht unbedingt besser, denn keines der Kriegsziele von Benjamin Netanyahu wurde bisher erreicht. Also weder ist die Hamas zerschlagen worden, das haben wir heute sehr, sehr deutlich gesehen mit den Angriffen aus dem Gazastreifen, noch sind die Geiseln alle freigekommen. Es sind immer noch wohl um die 100 in der Hand der Hamas, unabhängig davon, wie viele davon noch leben. Und auch im Norden des Landes, die Menschen sind nicht zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Also keines der Kriegsziele ist erreicht. Und da sind sehr, sehr viele Menschen hier sorgenvoll.
Ungefähr 42 Kilometer. Soweit ist die Grenze zum Libanon von Ofer Waldmanns Haus entfernt. Er weiß das nur, weil er sich eben auch Sorgen macht, dass Raketen aus dem Libanon so schnell ankommen könnten, dass er und seine Familie es nicht mehr rechtzeitig in den Bunker schaffen. Gerade ist er aber in Berlin. Wie ist das für dich, Israel jetzt zu verlassen? Schwierig, weil die Familie dort ist, oder bist du froh, auch mal in Sicherheit zu sein?
Nein, das ist äußerst schwierig. Es ist äußerst schwierig, vor allem weil, wie gesagt, die eigenen Kinder der Mutter in Israel noch sind. Ich habe so eine App in meinem Telefon, ich habe es irgendwie hingekriegt. Jedes Mal, wenn sie Alarm haben, dann geht auch mein Handy los. Und ich weiß, dass sie gerade Alarm haben, so kann ich nach ihnen fragen. An diesem Tag nicht in Israel zu sein, ist äußerst schwierig. Gleichzeitig weiß ich, dass es wichtig ist, dass man vor allem hier in Europa eine laute Stimme gegen diesen Krieg erhebt. Wir sehen hier, dass es Menschen gibt, die nach wie vor ein Jahr nach dem 7. Oktober ihre Sympathien entlang nationaler Kriterien verteilen. Ja, es gibt die, die nur mit palästinensischen Opfern oder die, die nur mit israelischen Opfern solidarisch sind oder empathisch sind und begreifen nicht dabei, dass sie damit den Krieg eigentlich verlängern. Dass erst, wenn wir das Leid aller zusammen sehen, wenn wir sehen, dass das ein gemeinsames Trauma, eine gemeinsame Katastrophe, dass aus dieser gegenseitigen Anerkennung wir auch ein Fundament für ein Ende dieses Krieges und hoffentlich für eine bessere Zukunft finden könnten.
Du demonstrierst ja auch viel gegen deine eigene Regierung und für den Frieden. Was ist denn deiner Ansicht nach in diesem Jahr nach dem Terrorangriff falsch gelaufen?
Also erstmal, ich demonstriere gegen die Regierung und für den Frieden. Es gibt viele Zwischenstationen dazwischen. Mhm. Also erstmal demonstriere ich, weil ich glaube, dass in dem Akt, dass ich gemeinsam, wie gesagt, mit meinen Kindern, wir malen Transparente zusammen, dass ich gemeinsam mit jüdischen und palästinensischen Freundinnen und Freunden stehe. Noch bevor wir über Lösungen und bevor wir über den Frieden sprechen, dass wir gemeinsam stehen. Ja, also deswegen heißt das auch Standing Together. Dass wir gemeinsam demonstrieren, dass wir sagen, wir erleben das, wir empfinden das als eine Gruppe, als ein Kollektiv und deswegen wissen wir, wir sind voneinander abhängig, um das zu beenden, um diesen Krieg zu beenden. Das ist noch bevor wir über Frieden reden, finde ich ganz wichtig. Ja, was ist falsch gelaufen? So vieles, dafür haben wir keine Zeit. Es ist viel Falsches gelaufen auf der israelischen Seite. Wir sehen, dass in der gegenwärtigen israelischen Regierung Kräfte sind, die im Schatten dieses Krieges ihre Wahnvisionen verwirklichen wollen. Die Annektierung des Westjordanlandes, Vertreibung palästinensischer Zivilbevölkerung. Wir sehen, dass diesen Wahnsinn auch auf der anderen Seite, also bei den Feinden Israels gibt, im Iran, vor allem im Iran, aber auch in Libanon und bei der Hamas, dass sie glauben, sie können jetzt Israel in die Knie zwingen. Auf jeden Fall bei der internationalen Gemeinschaft, die versagt hat, vor allem jetzt diese Kriegsausweitung in dem Libanon, sie hätte verhindert werden können. Das war die Aufgabe der Welt. Die Welt ist darin gescheitert, die UNO ist darin gescheitert. Wie gesagt, die Liste ist sehr lang.
Mhm. Wir haben dich beim letzten Mal nach deiner Hoffnung gefragt, ob du welche hast. Und du hast gesagt, dass die Frage nach der Hoffnung eine ist, die dir immer so ein bisschen Sorge bereitet, weil du ja auch als Journalist weißt, dass wir die gerne stellen am Ende. Lass uns doch vielleicht mal trotzdem einen Ausblick machen, wenn wir jetzt nicht über Hoffnung sprechen wollen. Die nächsten Wochen, wie schaust du darauf?
Also ich greife immer zurück auf ein Zitat von dem Freund und Friedensaktivisten Mosinon, der beide Eltern verloren hat am 7. Oktober, genau vor einem Jahr. Und Maoz reist seitdem durch die Welt und sagt, ich will nicht, dass meine Eltern Opfer des Krieges, sondern Opfer auf dem Weg zum Frieden werden. Und dann sagt er, Hoffnung hat man nicht, Hoffnung schafft man. Und da denke ich wieder daran, dass wenn wir darauf bestehen, alle Menschen, alle Opfer dieses Konfliktes zu sehen, wenn wir darauf bestehen, dass genauso wie ich verlange, das Leid und Schmerz in Israel, der Geisel, der Opfer des 7. Oktober, der Gefallenen seitdem, der Bevölkerung im Norden und im Süden, dass ich darauf bestehe, dass das gesehen wird, bestehe ich darauf, dass das Leid aller, auch in Gaza, auch im Süden Libanons, gesehen wird. Erst aus diesem gemeinsamen Sehen, ja, aus dieser gemeinsamen Wahrnehmung könnte es, also wie gesagt, das ist, ich hadere so sehr mit der Frage nach der Hoffnung, aber könnte es vielleicht einen Weg geben, wie wir gemeinsam dafür sorgen werden, dass der 7. Oktober und dass der Krieg, der seitdem tobt, sich niemals, niemals, niemals wiederholt.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge, Paulus Müller, Monika Ahrens, Uwe Bräunig und ich, Ilka Knigge. Teilt die Folge gerne, damit auch andere sie finden können. Und wir hören uns morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.